Diese Liebe, diese Gnade ist unbegreiflich, es ist unglaublich eigentlich. Und es ist so befreiend, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Dass wir so sein dürfen, wie wir sind vor Gott. Was für ein Vorrecht, wir können zu ihm kommen, so wie wir sind. Das gibt es nirgendwo sonst, das gibt es nur bei Jesus. Der Heilige Geist, das Siegel unserer Errettung, ist die Überschrift. Das ist eigentlich der letzte Teil von dem Text, den wir heute durchnehmen. Wir gehen jetzt weiter durch den Epheserbrief, die ersten zwei Verse als Einleitung. Vom Hannes haben wir ja schon gehört, dann war die Muttertagspredigt. Und heute geht's weiter mit dem Epheserbrief. Wir werden von Vers 3 bis Vers 14 werden wir lesen. Und das ist ein langer Text und dazu noch prall gefüllt mit tollsten Sachen, ja, und im Original, im Griechischen, ist das alles nur ein Satz. Also so, ich habe es nicht geschafft, in einem Atemzug das alles vorzulesen. Im Griechischen ist das ein Satz, es hängt zusammen. Es ist so, ist ein Lobpreis Gottes über den Segen, den er für uns bereithält, mit dem er uns beschenken will. Wir haben einen segneten Gott. Es ist so, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal bei den Grimmeler Wasserfällen? Sind schon einige. Oder beim Kraftwerk, wenn die Schleusen offen sind. Oder so, ja. Gut, sind alle da, sehr gut. Jetzt habe ich euch alle an Bord. Ja, ich habe mich als Kind schon gefragt und auch heute frage ich mich noch, wie gibt's das? Das hört überhaupt nicht auf. Das fließt und fließt. Hey, da oben ist ein Berg. Wie kommt das ganze Wasser da oben drauf? Warum ist das nicht irgendwann mal aus? Ja, jeder See ist doch irgendwann mal leer. Ja, ich weiß noch, wie wir einen Großaussee mal besuchen wollten und der war leer. Was für ein Frust. Haben sie das Wasser abgelassen gehabt? Ja, aber es geht weiter, unaufhörlich, es fließt und fließt. Und so ist es, was von Gott von oben her kommt, das hört nicht auf. Das ist ja unendlicher Segen Gottes. Und das ergießt sich so richtig in diesen Versen, die wir jetzt lesen. Ich lese es etappenweise vor. Und wenn hier steht, gepriesen oder gelobt sei Gott, dann ist das das Wort eulogein, das heißt auch gesegnet. Gesegnet sei Gott. Gott wird gepriesen. Und wenn wir was Gutes über ihn sagen, eulogien heißt nämlich ein gutes Wort haben, dann ist das ein Segen, den wir aussprechen. Und das gilt übrigens auch, ja, wir für uns. Wenn wir Gutes übereinander sagen, dann segnen wir einander. Und das ist auch einzigartig. In keiner Religion ist ein Gott, der segnet oder der dadurch auch wieder gesegnet wird, dass wir ihn preisen, der diese persönliche Beziehung hat. Das Wort eulogien gibt's im Griechischen, sonst in der Literatur gar nicht. Es ist ein biblisches Wort im Griechischen, was diesen Segen Gottes ausdrückt. Lesen wir die ersten zwei Verse. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Drei Verben in diesem Vers, gesegnet, erwählt und befähigt durch Christus. A. Wir sind gesegnet von Gott mit der Fülle des geistlichen Segens. Da haben wir so, ja, voller geht's nicht, ja. Mit der Fülle des geistlichen Segens. Segen, wir erinnern uns, heißt, ein gutes Wort für jemanden haben, etwas Gutes in das Leben hineinzusprechen. Gottes gutes Wort für uns. Alle Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat, alle Gaben, alle Früchte des Heiligen Geistes, die sind uns zugesprochen. Wir müssen auch nicht darum ringen, Herr Gott, bitte gib mir doch das und das. Nein, Gott sagt, das ist da für euch. Das ist dir schon zugesprochen. Von allem Anfang an, Gott spricht seinen Segen in unser Leben hinein mit dem Allmachtswort, mit dem er die Welt erschaffen hat. Das ist bei Gott Realität und kann Wirklichkeit werden in unserem Leben. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wir dürfen jetzt in seiner Autorität sein Wort in Anspruch nehmen. Und das ist sein Wille. In seinem Willen dürfen wir Gottes Wort für uns in Anspruch nehmen. Dein Wille geschehe. Das heißt, ganz demütig unterstellen wir uns dem Willen Gottes. Es geht nicht um eine Selbstautorität, etwas in Anspruch zu nehmen, sondern sich der Autorität Gottes zu unterstellen. Dann hat er Autorität in unserem Leben. 2. Petrus 1, Vers 3, folgende unterstreicht das auch. Da sagt Petrus, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Das Volk Israel hatte das verheißene Land zugesagt bekommen von Gott. Und das war klar, Gott wird uns dieses Land geben und dennoch mussten sie es einnehmen. Und sie mussten bei jedem Schritt und bei jeder neuen Stadt mussten sie auf diese Verheißung vertrauen und in dem Vertrauen haben sie dann auch gesiegt und haben das Land eingenommen. So ist es mit unserem Christsein auch. Es ist ein Abenteuer mit Gott. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen und im Vertrauen zu ihm das Leben gewinnen, das Leben einnehmen, was er für uns bereit hat. Neuland einnehmen, das passt gut zu dem, was du vorhast, Lea. Wir dürfen im Vertrauen auf Gott Neuland unseres Lebens einnehmen. Dieser Segen Gottes, der ist bereit, und zwar von Ewigkeit her. Und es ist ein geistlicher Segen. Er spricht das ja hier an die Epheser, wo es nur um materiellen Segen ging. Die Diana, Artemis, das war ein Fruchtbarkeitskult, da ging es darum, ich gebe dir das und das Opfer, damit du mich mit Reichtum segnest. Hier geht es um eine andere Art von Segen, es geht um einen geistlichen Segen, der weit unsere irdische Dimension sprengt. Es geht um ewigen Segen, der wirklich alles in allem erfüllen wird mal, der nur durch Jesus allein geschehen kann. Jetzt geht der Lobpreis weiter und Paulus spricht die Grundlagen unseres Glaubens an und da ist die Trinität drin. Er spricht von dem Vater, der uns erwählt hat, von dem Sohn, der uns erlöst hat und den Heiligen Geist, der die Versiegelung ist und die Vorauszahlung, dass wir damit handeln können. Wir sind gesegnet durch Gott selbst, durch die Fülle der Trinität. Darum geht's beim Segen. Es geht darum, dass Gott in uns zu seinem gesegneten Ziel kommt. Das ist der Punkt. Das ist das, was durch unser Christsein geschehen darf und die Welt sehen soll, dass Gott wunderbar ist und dass er uns gesegnet hat. Der zweite Punkt, er hat uns erwählt. Erinnert ihr euch noch, wie ihr beim Sport manchmal gewählt oder erwählt wurdet, um in einem bestimmten Team zu sein? Das kann so nachmittags auf der Fußballwiese gewesen sein, wo zwei gewählt haben, so Tipptopp oder irgendeine andere Sache, wer anfängt mit dem Wählen. Und du bist dann entweder am Anfang oder vielleicht ganz am Schluss gewählt worden, je nachdem, welche Sportart wahrscheinlich. Könnt ihr dich noch erinnern? Es ist vielleicht ganz gut, sich daran zu erinnern. Denn Gott sieht dich und sagt, ich möchte dich in meinem Team haben. Was für eine Ehre, hey. Durch Jesus erwählt. Jeder Mensch auf Erden ist eigentlich schon von Anfang an als Teamplayer für Gottes Mannschaft vorgesehen gewesen. Schon vor Erschaffung der Welt haben wir gelesen. Und nicht, weil man so toll wäre oder schon ja 500 Tore geschossen hätte oder so, sondern ohne Verdienst, allein aus Gnade, weil Gott in dir das Potenzial sieht, jawohl, du wirst ein guter Spieler in meinem Team. Du bist wie geschaffen, um in meinem Team zu spielen. Das ehrt uns. Was für eine Ehre, Jesus als Kapitän zu haben. Wenn man Jesus kennt, wenn man erkannt hat, was für ein Vorrecht das ist. Und dennoch gab's, also ich sehe das heute noch immer und im I-Punkt ist das auch immer so, nee, bei dem will ich nicht sein, na, ich möchte mit dem zusammenspielen. Und ja, so ist es heute auch noch. Es gibt viele Menschen, die sagen, nein, ich will nicht in Gottes Team sein. Sie kennen Jesus nicht, sie kennen nicht diese herrliche Berufung, die Gott eigentlich für ihr Leben hat. Sie wollen nicht in seinem Team spielen. Sie lehnen diese Erwählung ab. Vielleicht vorerst, vielleicht kommen sie irgendwann mal drauf. Und vieles in dieser Welt wird so dargestellt, als wären die Christen im Loser-Team. Ja, das sind die Loser, die Ewiggestrigen oder wie auch immer. Die gönnen sich nichts im Leben. Aber es geht um ewige Ergebnisse. Und am Ende zählt, wer gewonnen hat. Wir sind im Gewinnerteam, das wissen wir schon. Denn Jesus hat den Tod überwunden. Jesus hat gesiegt und er nimmt uns mit hinein in seinen Sieg. Und mancher, der jetzt ganz groß dasteht, der wird am Ende alles verloren haben. Denn, wie hat schon der Lineker gesagt, der Charlie Lineker, aber nicht unser Karl Lineker, das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen. Das Leben dauert eine Lebenszeit und am Ende gewinnt nur der, der mit Jesus unterwegs ist. Es geht bei dieser Erwählung nicht darum, dass du was geleistet hast, sondern Gott erwählt dich in seiner Liebe und er will dich im Team haben. Aber du musst es auch zulassen. Du musst auch bereit sein, in seinem Team mitzuspielen. Das ist ein großes Geheimnis. Ja? Bei dieser Erwählung geht es nicht immer um Verlorensein und Gerettetsein. Es geht um eine Erwählung für eine Aufgabe, für einen Dienst. Wir sind erwählt, ein geheiligtes Leben zu führen. Das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nur mit Gottes Kraft. Diese Erwählung ist ein Geheimnis. Wir werden es nie ganz verstehen. Ja? Gottes Erwählung und mit seiner ganzen Allmacht erwählt er uns und trotzdem macht er sich abhängig von unserer Entscheidung noch, aber eigentlich auch doch nicht, weil was habe ich schon dazu beigetragen? Gott hat alles geleistet, ich kann nichts beitragen, außer Ja zu sagen, ist das eine Leistung? Es bleibt ein Geheimnis, wir können es für unseren Verstand nie ganz auflösen. Aber Gott ist voller Liebe und er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist sein Wille. Drittens, wir sind auch befähigt. Er hat ein Ziel für unser Leben, wir sind erwählt, um ein heiliges Leben zu führen. Und wir können geheiligt leben. Geheiligt heißt, Gott zugehörig leben. Bereit zu sein für die Aufgaben, für den Dienst, den Gott für uns vorgesehen hat. Da befähigt er uns sogar noch dafür. Wir sollen untadelig sein. Das ist so ein Wort. Amomos heißt, dass das gebraucht würde für die Lämmer, die zum Passa geschlachtet wurden. Ohne Fehl. Ja? Wir sollen ein lebendiges Opfer sein, was Gott die Ehre gibt. Wir sollen also untadelig durch Gott gemacht, durch Vergebung, durch Gnade untadelig gemacht werden, um Gott die Ehre zu geben. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten, denn Gott ist gegenwärtig. Das heißt, dieses geheiligte Leben beschreibt ja den Tempeldienst im Tempel. In der Gegenwart Gottes leben. Darum geht's. Das dürfen wir als Christen. Wir dürfen Gott gegenwärtig leben. Und das ist dieser Lebensrahmen, den wir haben, der uns Geborgenheit gibt. Egal, was in dem Bild da an Dingen noch nicht erkennbar sind, die Gott da reinmalt. Wir wissen, Gott ist gegenwärtig und am Ende wird es schon einen Sinn machen und es passt alles zusammen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Gottes Pläne gut sind und Sinn machen. Wir sind in Gottes heiligen Plan und von ihm geliebt, um diese Liebe ihm und anderen Menschen zu zeigen. Und dadurch ehren wir ihn. Heilige sind nicht selbstgerecht, sondern gerecht gemacht worden durch Gott. Sie spiegeln nicht die eigene Perfektion wider, sondern sie spiegeln Gottes Liebe und Perfektion in seiner Gnade wider. Das ist das, was wir in dieser Welt sein sollen. Ein Zeichen für seine wunderbare Gnade. Also was waren die Worte? Wir sind gesegnet, wir sind erwählt, und auch befähigt, Jesus nachzufolgen. Jetzt drei andere Worte, die in den nächsten Versen vorkommen. Wir sind bestimmt für etwas, für eine Aufgabe. Wir sind adoptiert in die Familie Gottes und wir sind begnadigt. Es geht in die gleiche Richtung wieder, es sind nur andere Worte. Von Vers 5 an lesen wir weiter. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Wir sind bestimmt, das griechische Wort heißt eigentlich proorisas, im Voraus gekennzeichnet. Wir sind bestimmt, Gottes Kinder zu sein. Es geht also bei der Vorherbestimmung eher um ein Wozu als um ein Wer. Ja? Gott hat die Menschen bestimmt, Gottes Kinder zu sein. Jeder sollte eigentlich Gottes Kind sein. Wir sind bestimmt, um Teil seiner Familie zu sein. Das war Gottes Plan. Er ruft den Menschen zurück in seine Familie. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Komm heim. Und wie bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater, ist es von Jesus so dargestellt, wartet Gott darauf, dass der Mensch umkehrt. Und mit offenen Armen und alles ist bereit, komm heim. Und so ist Gottes Haltung uns gegenüber. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn geschickt, um uns zu retten. Wir sind bestimmt, um errettet zu werden. Wie kann ein Mensch wieder Gottes Kind werden? Es geht nur durch Adoption. Es geht nicht durch eigenes Vermögen. Es geht nicht dadurch, dass ich selbst Gott erwähle und sage, okay, du bist mein Vater, sondern es geht nur, dass Gott sagt, du bist mein Kind. Und das wird er sagen, wenn du umkehrst. Kinder wurden gewöhnlich, so war das damals, es gab ja nur wenig freie Leute, die Mehrzahl der Bevölkerung waren Sklaven, das ist unvorstellbar für uns heute, aber die meisten Arbeiter waren keine Arbeiter in unserem Sinne, sondern Sklaven. Also wenn du irgendwann, das konnte auch ein Arzt gewesen sein oder ein Politiker gewesen sein, der war oft kein Freier, sondern ein Sklave von irgendjemandem und hat den Namen eines Sklaven gehabt. Und jeder hat gewusst, ja, der ist zwar Arzt oder der ist zwar hohes Tier, ein Gelehrter, aber er ist eigentlich nur Sklave. Ja, ich bin mehr wert als er. Was für ein Vorrecht, wenn der jetzt einen Namen von einer Patrizierfamilie bekommen hat, wenn er adoptiert wurde. Und das kam oft vor. Es kam auch vor, dass Familien keine Kinder hatten und dass sie einen Sklaven dann zu ihrem Kind gemacht haben. Und da wurde ein Preis bezahlt dafür. Und dann bekam dieser Sklave einen neuen Namen, eine völlig neue Identität, einen völlig neuen Stammbaum. Er war eingegliedert in diese neue Familie und alle seine Schulden, die er da noch irgendwie so hatte, wurden auch damit bezahlt. Und er wurde als Kind dieser Familie angeredet und hat auch die Pflichten dieser Familie. Also das ist ein Bild, dieses adoptiert, was damals noch was anderes war als heute vielleicht. Gell? Geadelt, wird man vielleicht heute sagen. Er bekommt einen neuen königlichen Namen. Und Jesus ist das Lösegeld, was Gott bezahlt hat, um dich zu erlösen, damit die Adoption überhaupt möglich ist. Du hast nichts dazu beigetragen. Begnadigt durch dieses Lösegeld, durch Jesus. Ja, alle Altlasten deines Lebens, alle Schuld ist in der ganzen Fülle der Gnade bezahlt. Du hast Vergebung erlangt. Und da sind wir manchmal strenger als Gott, uns selbst gegenüber. Wenn unsere Reue echt ist und wenn wir wissen, ja, bei Gott sind wir an der richtigen Stelle, wo wir unsere Sünde wieder loswerden, dann lass sie auch los. Dann bring sie ans Kreuz. Jesus ist genau dafür gestorben. Und gib Gott die Ehre, indem du die Vergebung annimmst und nicht noch dich selbst ja, geißelst und büßt dafür und denkst, du machst dich dadurch ein bisschen besser vor Gott, sondern Gott möchte, dass du befreit lebst, dass du als Kind Gottes lebst, der Bestimmung, die er in dein Leben hineingelegt hat, dass du diese ganze Wertschätzung, die Gott dir gibt, auch wertschätzend und den Wert ausprobierend lebst und dass du nicht am Boden liegen bleibst, sondern jetzt aufstehst und deinem neuen Herrn, deinem neuen Namen alle Ehre machst. Und dazu will er dir alle Weisheit, Sophia steht hier, das ist das theoretische Wissen, und alle Einsicht und Klugheit, das ist Prunesei, das ist die Wertschätzung und die Umsetzung dieses Wissens, also die praktische Umsetzung des Wissens. Dazu hat er dir all das gegeben, was du brauchst, um gescheit zu leben, um es richtig zu machen, um Gottes Willen zu erkennen und auch umzusetzen. Das ist der Segen Gottes. Darum geht's. Es geht um ein richtiges Leben, was Gott alle Ehre macht. So wie der Vater, der dich erwählt hat, will, dass dein Leben ihn rühmt, so auch der Sohn, der dich erlöst hat, will, dass an deinem Leben Gottes Herrlichkeit und Ruhm sichtbar wird. Du darfst dazu beitragen in dieser Welt, dass Gott wieder einen guten Namen kriegt und dass der Segen Gottes, ja, dass es klar wird, hey, es ist gut, an diesen Gott zu glauben. Schau dir den an, wie der lebt. Das ist gut, das gefällt mir. Das ist attraktiv. Weil Gott attraktiv ist, weil Jesus attraktiv ist. Auf eine andere Art und Weise, wie es ja die Werbung vielleicht verspricht, aber ewig attraktiv. Lesen wir weiter, Wieder drei Worte: geplant, eingeweiht in diesen Plan und versöhnt, um Christus zu verherrlichen. Ab Vers 9. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in der Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, können zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit was beitragen. Hat immer noch in Erinnerung, das ist alles ein Satz, ja? Das ergießt sich so wie ein nicht endender Wasserfall. Auch hier wieder, Gott hat einen Plan für diese Welt. Und das ist gut zu wissen, ja? Nicht das Chaos regiert. In dem Chaos und in dieser unheilvollen Welt hat Gott einen Heilsplan. Und der wird, auch wenn alle Teufel und Mächte sich dagegen aufbäumen und das verhindern wollen, der wird geschehen. Gottes Plan mit dieser Welt ist ein guter Plan. Und er wird diese Welt zu einem guten Ende führen. Zusammenfassen in der Gnade Gottes. Im tausendjährigen Reich wird die Welt wiederhergestellt. Christus regiert, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie die Welt sich wieder erholen wird, wenn Jesus regiert. Ja? Und wenn dieses Böse nicht mehr da ist. Wir wissen nicht genau, wie diese Versen, dass alles in Christus vereinigt wird und Himmel und Erde zusammenkommt, ist in der ganzen Dimension immer noch ein Geheimnis, wie das sein wird. Auf jeden Fall wird diese Zeit im tausendjährigen Reich, das wird auf jeden Fall so eine Zeit sein. Aber wie es ganz gemeint ist, lassen wir uns überraschen. Diese Stelle wird oft von sogenannten Allversöhnern hergenommen, die sagen, am Schluss, mit dem letzten Zug, kommt der Teufel dann auch noch ins Paradies, so ungefähr. Alles wird vereint werden. Widerspricht aber vielen anderen Stellen. Denn das Böse hat keinen Platz im Himmel. Das wird nicht vereint werden. Es wird das, was von Gott geweiht und gut ist, das wird zusammengefasst werden. Wir sind eingeweiht in diesen Plan durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen will. Für Menschen, die Gott nicht kennen, bleibt sein Geheimnis. Und ist diese Welt und die Geschichte der Menschheit ist das reinste Chaos. Es ist ein Blutbad. Wir haben im Geschichtsunterricht nur Jahreszahlen gelernt von Blutbädern. Geht euch das auch so? Es ist irgendwie so frustrierend gewesen für mich. Und dann in der Kirchengeschichte sieht man, dass auch eine andere Geschichte da war. Und unsere Nachrichten sind ja auch so, dass wir nur so die Bad News kriegen und das Gute, was auch da ist, sogar noch mehr da ist, ist keine Schlagzeile wert. Gott gibt uns einen Fokus auf seine Geschichte, auf das, was er gut macht. Und das ist auch befreiend, finde ich. Ja, wir sind eingeweiht und haben Hoffnung dadurch. Hoffnung, weil wir wissen, Gott ist in dieser Menschheitsgeschichte so am Wirken, dass auch heute, jetzt im Moment, wo ich hier predige, ganz viele gerettet werden und das Heil erfahren und auf ewig gerettet sind. Und da tut sich was in dieser Welt. Denn, wie hat neulich jemand gesagt, in Wirklichkeit ist die Realität ja ganz anders. Ja, starker Satz, finde ich. In Wirklichkeit ist die Realität ja ganz anders. Ja. Aber das stimmt, ja. Von Gottes Sicht ist die Realität zu sehen und nicht von dem, was unsere begrenzte Wirklichkeit heute ist. Ja. Also, wir sind eingeweiht in Gottes hoffnungsvollen Plan mit dieser Welt. Und deshalb müssen wir Gottes Wort lesen, damit uns das klar wird. Damit wir anders, nicht mit den Scheuklappen, sondern befreiter diese Welt auch sehen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gott bringt es wieder in Ordnung. Denn wir sind Versöhnte. Wir haben jetzt schon, ja, sind wir schon Bürger des himmlischen Reiches und jetzt baut Gott schon sein Reich in der Gemeinde, in dieser Welt und jetzt schon zählt es, wie wir leben, wie wir uns verhalten und jetzt schon werden wir Tore schießen, ja, werden wir den Score, ein gutes Ergebnis bringen, wenn Jesus in uns mächtig ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Wir haben diese lebendige Hoffnung und werden dadurch auch lebendig gemacht und machen andere lebendig dadurch. Weil Jesus lebt. Diese Einheit ist Jesu Werk. Und je näher wir Jesus kommen, umso mehr werden wir auch untereinander eins. Denn dann verschwinden die Unterschiede, verschwinden nicht, sondern sie werden als Ergänzung erfahren. Und wir sind Gott sei Dank verschieden, auch wenn wir uns dann oft nicht so gut mögen, weil wir alle anders ticken und jeder hat seinen persönlichen Hieb und jeder ist, ja, wir sind nicht perfekt, wir werden schuldig aneinander. Aber vom Kreuz sehen wir, dass wir von der Gnade leben und auch einander vergeben können. Wir sind Versöhnte, Begnadigte und deshalb dürfen wir auch einander versöhnend und voller Gnade begegnen. Das zeigt die Herrlichkeit Gottes. Das zeigt die Liebe Gottes. Das ist die Veränderung, die wirklich stattfinden muss. Und das ist die Harmonie, die mitten im Chaos da ist. Es ist ja für Wissenschaftler bis heute unerklärlich, dass diese Welt überhaupt noch da ist, weil die Zunahme der Entropie eigentlich müsste alles auseinanderfetzen. Es ist eine Kraft in dieser Welt vorhanden, die es bewirkt, dass um den Atomkern, die Protonen, Elektronen und Neutronen, dass die nicht, ja, die Anziehungskraft, so dass sogar die Anziehungskraft vergöttlicht wurde von Stephen Hawking, ja. Das ist die Erklärung alles. Diese Kraft, die da, ja, die Gravitität, die ist es, die Ursubstanz des Lebens ist, ja. Diese Kraft, dass alles zusammenbleibt und harmonisch bleibt, das ist die Kraft Jesu, sagt uns der Kolosserbrief. Ohne Jesus würde diese Welt auseinanderfetzen, sie würde nicht Bestand haben. Es ist die Liebe Gottes, es ist diese, ja, Gnade Gottes, die die Harmonie in einer gefallenen Schöpfung trotzdem noch erhält. Dass jedes kleinste Viech, und da sterben jetzt momentan sehr viele aus, einen sinnvollen Part in dem großen Ganzen haben und gebraucht wird und alles zusammenpasst. Das ist ein Wunder. Und das ist diese Versöhnungskraft Gottes, die wir auch in der Natur jetzt wieder sehen und bestaunen können. Wir kommen zum Crescendo des Wasserfalls. Und das ist auch die Überschrift von der Predigt. Wir sind durch den Heiligen Geist ausgerüstet, versiegelt, als Christen in dieser Welt für Gott leben zu können und ihm alle Ehre zu geben. Wir haben Gottes Wort gehört, geglaubt, wir sind versiegelt und beschenkt. Lesen wir die Verse 13 und 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft von der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist der Satz, der dreimal in unserem Text vorkommt, beim Vater, beim Sohn und beim Heiligen Geist. Das soll alles dazu beitragen, zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Jedes Gerät im Tempel hatte so einen Stempel drauf oder drauf geschrieben oder wie auch immer, Kadosh Yahweh, geheiligt dem Herrn. Und dieses Siegel Gottes ist der Heilige Geist in unserem Leben. Du bist sein Eigentum. Wo kehrst denn du hin? Zu Gott. Jawohl. Das Siegel ist der Heilige Geist. Gott in dir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, durch Jesus in unser Leben gegossen. Und das gehört zu diesem Abenteuerleben dazu, dass du die Möglichkeiten durch den Heiligen Geist, durch Hingabe an Jesus, durch den Heiligen Geist, dein Leben anders ausgerüstet, anders ausgestattet lebst. Du hast andere Möglichkeiten zu leben als Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Es ist wie eine Vorauszahlung, ja, dass du jetzt schon mal arbeiten kannst und vorbereiten kannst, dass dann Jesus wiederkommt. Ja, wir haben so bei der Allianz und bei den ganzen Sachen so Großveranstaltungen, haben wir ein Budget, mit dem wir jetzt schon die Werbung und den Saal und alles Mögliche so schon vorbereiten können, dass die Konferenz dann stattfindet. So musst du das sehen. Du bist ausgestattet, jetzt alle Vorbereitungen zu treffen, dass Jesus wiederkommen kann. Und da möchte der Heilige Geist dich anspornen und dir zeigen, wo dein Platz ist in dieser großen Vorbereitung, dass der Herr, der Bräutigam, kommt und wir dann Hochzeit feiern können, die Hochzeit des Lammes. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart in deinem Leben. Das göttliche Siegel, das alles wahr ist, was im Gottes Wort steht. Dass das wirklich funktioniert, weil es wahr ist und nicht nur theoretische Wahrheit ist. Du kannst es in Anspruch nehmen. Sind wir wieder beim ersten Teil. Und es ist dieses Angeld, dieses Unterpfand, die Anzahlung, das Gott dir zur Verfügung stellt. Und wenn du das nicht glaubst oder nicht in Anspruch nimmst, dann fehlt dir das Entscheidende zum Christsein. Es gibt so viele Christen auf der Welt, die zwar glauben, theoretisch ja, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist, aber das Leben vielleicht noch nie erfahren haben und nur eine Tradition leben, nur eine tote Form ihres Glaubens leben und frustriert sind, weil sie einen hohen Anspruch sehen, aber irgendwie erlebe ich das gar nicht. Und das geht uns ja oft in unserem Leben auch so. Und das, ja, wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Es hat was damit zu tun, dass wir uns nicht genügend hingeben und nicht genügend glauben, dass das wirklich Wahrheit ist. Die Größe eines Menschen und auch die Größe eines Lebens ist nicht das, was er darstellt und das, was er tut und das, was er erreicht hat, sondern die Größe eines menschlichen Lebens ist die Größe der Hingabe an den lebendigen Gott und was Gott durch ihn tut. Und das kann durchaus auch im Verborgenen sein. Und im Himmel werden wir staunen drüber, was möglich war bei Menschen, die von der Geschichte längst vergessen wurden, die eigentlichen Player waren und die was Großes bewirkt haben. Wir haben das bei der Jedida gesehen, letzte Woche. Und das ist es. Gott möchte in dir seine Geschichte schreiben. Und der Autor ist der Heilige Geist. Und die Kraft ist der Heilige Geist. Diese Erstlingsgabe. Wir feiern bald Pfingsten und das war das Fest der Erstlingsgabe. Da wurde also die erste Ernte, was war es, die Gerstenernte oder Weizen, eine von den Kornsorten, wurde Gott dargebracht. Und das ist es. Der Heilige Geist möchte, dass du selbst als Erstlingsgabe dich ganz Gott zur Verfügung stellst und dein Leben als lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellst. Dass ein Stück des Himmels jetzt schon in uns aktiv ist, als sichtbares Zeichen auch für die Welt, da kommt noch was. Da ist einer im Kommen, Jesus. Und der ist jetzt schon da in seiner Gemeinde. Darum geht's. Denn Gottes Geist zeigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind versiegelt, weil wir sein Eigentum sind. Wir sind Gerätschaften, die in seinem heiligen Tempel, seiner Gemeinde, ihm zu Dienste stehen. Und er legt Hand an uns. Und er gibt jedem den Platz, den er einnehmen soll. Und es bringt gar nichts, dich zu vergleichen mit irgendjemandem, sondern du sollst den Platz finden und einnehmen, wo Gott dich berufen hat und begabt hat und an deinem Charakter schleift, damit du diese Arbeit gut machen kannst. Nicht die Gaben allein machen unseren Dienst aus. Es gibt hochbegabte Leute, die super sind und alles ruinieren, weil sie vielleicht vom Charakter her ja eine Firma kaputt machen können. Das gibt's. Wir sehen das ja in der Wirtschaft auch. Gott möchte durch den Heiligen Geist uns formen, dass unser Wesen durch die Früchte des Heiligen Geistes und unsere Fähigkeiten durch die Begabung des Heiligen Geistes genau an dem Platz zum Segen wirksam werden für alle. Und das kann nur Gott. Wir allein können das nicht. Es braucht diese Demut zu sagen, Herr, ich bin hier, um dir zu dienen. Und es geht nicht um mich, es geht um dich. Und das trägt zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade bei. Und dadurch wird die Macht und die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist. Die sind da voll drin, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Und das ist die Autorität und die Vollmacht. Darum geht's. Wir sind also vollkommen ausgestattet, um etwas Gutes zum Ruhm und zur Ehre Gottes beizutragen. Gott ist mit uns. Wer mag wider uns sein? Die Größe deines Lebens wird an der Größe deiner Hingabe an diesen großen Gott deutlich. Und je mehr wir uns Gott hingeben, umso weniger gehen wir am eigentlichen Sinn und an der Erfüllung unseres Lebens vorbei. Umso mehr kann dieser Wasserfall des Segens und der Gnade in uns wirksam werden. Umso mehr wird Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herz gegossen. umso mehr freuen wir uns an Gott, an unserem Leben, und so mehr freuen sich die anderen an unserem Leben, weil sie Gott in uns sehen. Und darum geht's ja. Ich will, dass die Menschen Jesus in mir sehen und seine Gnade. Und alles andere ist echt unwichtig. Denn die Fülle oder auch zu mir selbst komme ich auch allein in Gott. Und das ist ja gut zu wissen. Ich verliere nichts, sondern ich komme zu dem, was ich eigentlich sein soll. Deshalb, wenn du morgens aufstehst, schau in den Spiegel und dann denk drüber nach. Der Heilige Geist ist heute Morgen in mir drin. Herr, schenk mir, dass ich dieses Siegel sichtbar tragen kann, dass die Leute das sehen und spüren durch die Liebe, die wirksam wird in mir. Ich bin nämlich dein geliebtes Kind. Und ich bin geschaffen, um dir Freude zu machen, um mich am Leben zu freuen und anderen Freude zu machen, damit die Menschen sich an Gott freuen und ihn ehren, dass er wieder einen guten Namen bekommt. Und durch den Glauben, durch das Vertrauen an Jesus, werde ich heute auch die Aufträge, die du schon reingelegt hast in mein Leben, erkennen und auch die Einsicht bekommen, wie ich die erfüllen kann. Denn ich lebe in deiner Gegenwart. Du bist gegenwärtig und du gibst mir die Kraft dazu. Und danke, dass du einen Auftrag hast für mein Leben und mich in deinem Team haben willst. In der Kraft des Heiligen Geistes, da werde ich heute ein Zeuge sein für das Leben mit Jesus. Ich werde Salz und Licht sein in meiner Umgebung. Denn Jesus, du lebst in mir. Und wenn du das zu deinem Gebet machst, in der Früh oder auf die Nacht, wenn du schläfst, ins Bett gehst, denn bei den Juden fängt ja der Tag schon am Abend an, ja, wie du dich bettest, so stehst du wieder auf, dann wird das dein Leben verändern und es wird deine Sicht verändern, denn dann wirst du aufsehen auf Jesus, den Anfänger und auch den Vollender, der das Wollen und das Vollbringen in dir schafft. Und du wirst anders, in einer anderen Qualität leben dürfen. Und das ist das schönste Leben, was es hier auf der Erde zu erleben gilt. Das ist schöner als alles andere, wenn du im Willen Gottes bist. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns und dafür bete ich jetzt nochmal. Herr Jesus, wir stehen hier und wir sind echt geflasht, baff, überwältigt von deinem Reichtum, deiner Gnade. Es ist unglaublich, ja. Und es übersteigt völlig unser Verstehen, allein nur darüber nachzudenken, wir kommen zu keinem Ende, Herr. Und dieser Wasserfall der Gnade und des Segens, Herr, bitte hilf uns, uns ganz darunter zu stellen, uns ganz hinzugeben und dir ganz zur Verfügung zu stehen, Herr. Auch wenn du einiges vielleicht wegwaschen musst aus unserem Leben, ist es gut so. Du gibst uns Neues dafür. So bete ich dich für die kommende Woche, Herr, dass wir in diesem Segen ja schwimmen und ja das voll genießen und dann, dass es weiterfließt durch unser Leben, dass Ströme lebendigen Wassers dann auch von uns ausgehen und wir so eine Quelle, Lebensquelle für Menschen werden. Danke, Herr, für den Heiligen Geist, den du uns gibst und der das Siegel und das Unterpfand, die Vorauszahlung ist, Herr. Du bist in uns durch deinen Geist. Danke. Amen.